Wer Nachrichten verfolgt, gewinnt leicht den Eindruck, die Geschichte der Welt werde von Politik, Wirtschaft und Kriegen bestimmt. Doch hinter allem Sichtbaren läuft ein anderer, viel größerer Konflikt, den die Bibel als Kampf zwischen Gottes Volk und seinem Widersacher beschreibt. In Offenbarung 12 wird dieser unsichtbare Krieg in einem gewaltigen Bild enthüllt, eine strahlende Frau steht einem blutdürstigen Drachen gegenüber. Dieses Bild knüpft an die Linie vom Sündenfall in 1. Mose 3 bis zur Vollendung in der Offenbarung an, und es zeigt, welche Rolle Gottes Überwinder in Gottes Strategie gegen Satan spielen. Die Frau und der Drache, der wahre Konflikt im Universum. Die Frau in Offenbarung 12 erscheint bekleidet mit der Sonne, den Mond unter ihren Füßen und mit einem Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Dieses Bild ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern steht in der langen Linie dessen, was Gott bereits am Anfang ausgesprochen hat. In 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Seit jenem Wort verläuft durch die ganze Schrift eine verborgene, aber konsequente Linie, Gott gewinnt sich inmitten der gefallenen Menschheit ein Volk, durch das der verheißene Same hervorgeht und an dem sich sein Sieg über die Schlange sichtbar zeigt. Die Frau in Offenbarung 12 umspannt diese ganze Geschichte, sie umfasst das Volk Israel, aus dem Christus geboren wurde, sie umfasst die neutestamentliche Gemeinde, die aus Juden und Heiden herausgerufen ist, und sie umfasst letztlich das gesamte, von Gott erworbene Volk, wie Gott es in seinem ewigen Ratschluss sieht, als eine einzige, lichtvolle Gestalt. Wir müssen dorthin gehen, um Gottes Gericht über seinen Feind zu vollstrecken. Darauf wartet Gott. Wie eine Ehefrau das Antlitz ihres Mannes in der Öffentlichkeit trägt, so repräsentiert diese Frau Gottes eigenes Zeugnis in der Welt. An ihr hängt sein Name, sein Ruf, sein Wesen. Der Drache, jene alte Schlange, die in 1. Mose noch als listiges Tier im Garten erscheint, steht ihr gegenüber. Sein Weg ging von der Verführung zur Zerstörung, von der subtilen Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, zur offenen Feindschaft gegen den Christus und alle, die zu ihm gehören. Offenbarung 12, 7 berichtet, und da brach im Himmel ein Krieg aus, Michael und seine Engel zogen in den Krieg gegen den Drachen. Und der Drache führte Krieg und seine Engel. Hinter allen sichtbaren Bewegungen der Geschichte, politischen Systemen, kulturellen Strömungen, geistigen Moden, steht diese tiefe Auseinandersetzung, Satan zielt darauf, Gottes Zeugnis zu verdunkeln, zu verzerren oder ganz auszulöschen, während Gott unbeirrt eine Frau hervorbringt, auf der kein Schatten bleiben soll. Wer Christus gehört, ist deshalb nicht einfach ein geretteter Einzelner, der seine persönliche Geschichte mit Gott lebt. In Gottes Blick gehört er zu dieser Frau, zu einem Volk, das ihn gemeinsam widerspiegelt. Die große Frage des Lebens wird damit neu gestellt, nicht zuerst, ob eine Laufbahn gelingt, ob Sicherheiten stehen oder ob man etwas aus sich macht, sondern ob das eigene Dasein in diese himmlische Perspektive hineingezogen wird, ob Charakter, Beziehungen, Entscheidungen das Licht Gottes tragen oder die Muster der umgebenden Finsternis. Der Drache arbeitet daran, unsere Sicht auf uns selbst auf das Kleine und Kurzfristige zu verengen, die Offenbarung öffnet sie auf den großen Zusammenhang. Gerade darin liegt Trost und Ermutigung. Wer sich schwach fühlt und im Alltag eher in der unscheinbaren Ecke steht, darf sich von Gott neu ansprechen lassen, in seiner Geschichte ist kein Glied seines Volkes nebensächlich. Die Frau ist als Ganzes herrlich, auch wenn einzelne Mitglieder sich unscheinbar vorkommen. Wer sich innerlich auf die Seite dieses Volkes stellt, die Feindschaft Gottes gegen die Schlange bejaht und Gottes Licht nicht ausweicht, steht mitten im Strom der Heilsgeschichte, selbst wenn äußere Umstände unscheinbar bleiben. Die eigene Biografie wird Teil einer viel größeren, göttlichen Erzählung, in der Gott treu daran arbeitet, seine Frau zu läutern, zu bewahren und schließlich in einer Herrlichkeit erscheinen zu lassen, in der jede Spur des Drachen endgültig überwunden ist. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und da brach im Himmel ein Krieg aus, Michael und seine Engel zogen in den Krieg gegen den Drachen. Und der Drache führte Krieg und seine Engel. Das Bewusstsein, zu dieser Frau zu gehören, löst das Leben aus der Enge des rein Persönlichen. Es schenkt eine Stille, aber tiefe Würde, mein Alltag ist nicht zufällig, sondern Teil des Schauplatzes, auf dem Gott sein Zeugnis inmitten eines feindlichen Kosmos aufrecht erhält. Wer das im Herzen bewegt, beginnt anders zu wählen, was er wichtig nimmt, wovor er sich fürchtet und worauf er hofft. Die Sicht der Frau und des Drachen macht das eigene Leben zugleich ernster und freier, ernster, weil es eingebunden ist in einen realen geistlichen Kampf, und freier, weil Gottes Sieg und seine Treue über der ganzen Geschichte stehen. Der Mannkinderteil, Überwinder als Gottes Exekutor. In der Vision von Offenbarung 12 steht die Frau als Ganzes dem Drachen gegenüber, doch in dem kritischen Moment der Geschichte tritt aus ihrem Inneren ein besonderer Teil hervor, das Mannkind. Damit ist kein einzelner übermenschlicher Held gemeint, sondern eine kollektive Wirklichkeit, der überwinderische Teil des Volkes Gottes. Es sind die, die Christus nicht nur als Retter kennen, sondern sich von ihm zu einem Leben der Hingabe, des Wachstums im Leben bis zur Reife und der Treue im Widerstand gegen die Finsternis führen lassen. Sie sind aus derselben Substanz wie die Frau, aber sie tragen in besonderer Weise den Charakter des Sohnes, den Auftrag des Hauptes, die Last des Kampfes. Welch ein Vorrecht, daran Anteil zu haben! Die Engel sind nicht in der Stellung, dieses Vorrecht zu teilen, wir aber schon. Durch das Kreuz hat Christus bereits das entscheidende Urteil über Satan gesprochen. In Johannes 12,31 heißt es, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und Johannes 16,11 ergänzt, es gehe von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das Gericht ist gefällt, die Rechtslage ist geklärt. Was aber noch aussteht, ist die Vollstreckung dieses Urteils in der Geschichte. Hier kommt das Mannkind ins Spiel. Gott überlässt diese Aufgabe nicht den Engeln, so mächtig sie auch sind. Die Engel stehen in ihrer Natur auf einer Ebene mit dem gefallenen Cherub, die Vollendung des Gerichtes soll durch jene geschehen, die Christus durch seine Menschwerdung, seinen Tod und seine Auferstehung zu Söhnen gemacht hat. Wenn das Mannkind zu Gott und zu seinem Thron entrückt wird, öffnet sich eine neue Phase im himmlischen Geschehen. Die Schrift berichtet, dass Michael und seine Engel kämpfen, aber das Mannkind ist nicht nur Zuschauer. Es repräsentiert die Autorität des verherrlichten Christus in der Sphäre der Menschen, es steht vor Gott als eines mit dem, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden empfangen hat. Was Christus als Haupt spricht, artikuliert sich in diesem Mannkindteil, was er entscheidet, wird durch die Engel gleichsam als himmlische Polizei umgesetzt. Der eigentliche Vollstrecker ist der erhöhte Herr, aber er bindet den überwinderischen Teil seines Volkes so in sich ein, dass sie an der Ausführung seines Urteils Anteil haben. Damit bekommt das Thema Entrückung einen anderen Klang. Es geht nicht um einen bequemen Ausweg aus der Not, sondern um die Aufnahme in eine verantwortliche Stellung. Wer sich von Christus zu einem Leben des Glaubensgehorsams formen lässt, wer in verborgener Treue bei ihm bleibt, wenn die Strömung der Umgebung eine andere Sprache redet, der wird innerlich in diese Rolle hineingebildet. Gottes Ziel ist nicht, das Christentum als System zu verbessern, sondern einen Überrest zu gewinnen, der bereit ist, mit ihm in seiner Auseinandersetzung mit dem Drachen zu stehen. Darin liegt kein elitäres Sonderbewusstsein, sondern die stille, aber tiefe Würde, an der Seite des Lammes zu stehen, wenn sein Urteil über den Feind Schritt für Schritt sichtbar wird. Die Aussicht, einmal mit Christus in solcher Weise verbunden zu sein, kann ihm heute zu einer leisen, aber beharrlichen Motivation werden, ihm in kleinen Dingen treu zu bleiben und seine Interessen höher zu achten als die eigenen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Die Sicht auf das Mannkind stellt das Leben unter ein neues Vorzeichen. Statt Überwindersein mit geistlicher Leistung oder frommer Heldentat zu verbinden, wird es als Liebesantwort auf den Herrn sichtbar, der sein Volk in seine eigene Geschichte mit dem Feind hineinzieht. Wer im Herzen Ja dazu sagt, wird nicht von heute auf morgen vollkommen, aber er geht mit Gott durch Prozesse der Läuterung, in denen sein Vertrauen gereift wird. Jede verborgene Treue, jede Entscheidung gegen Kompromiss mit der Finsternis, jede Hingabe im Verborgenen wird Teil dessen, womit Gott diesen Mannkinderteil formt. So wächst inmitten einer Welt, die von anderen Kriterien fasziniert ist, ein leises, aber kraftvolles Volk heran, durch das Christus sein bereits gesprochenes Urteil über den Feind zur Ausführung bringt. Kampf durch Gebet, Wegbereitung für das Kommen des Königreichs. Wenn die Bibel den Krieg im Himmel schildert, rückt sie uns zugleich nahe, wie dieser Krieg schon jetzt geführt wird. Es ist auffällig, dass die entscheidenden Szenen nicht auf Schlachtfeldern, sondern in Gebetskammern beginnen. Daniel 10 gibt einen selten klaren Einblick, ein Mann Gottes, der sein Herz auf Verständnis und Demütigung vor seinem Gott richtet, löst in der unsichtbaren Welt eine gewaltige Bewegung aus. Der Engel sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Während Daniel auf der Erde beharrlich betet und fastet, wird ein himmlischer Bote von einem satanischen Fürsten aufgehalten, bis Michael eingreift. Das unscheinbare Gebet eines Menschen wirkt auf eine Sphäre ein, in der Fürsten und Gewalten rangeln. In der Luft gibt es gefallene, aufrührerische Engel, die Fürsten, die Fürstentümer und Gewalten in der Luft sind. Nach der Bibel herrschen die Fürstentümer, Mächte und Gewalten unter Satan über die Länder der Erde. So ist zum Beispiel in Daniel 10:20 von dem Fürsten von Persien und dem Fürsten von Griechenland die Rede. Alle heidnischen Länder stehen unter der Herrschaft dieser satanischen Fürsten in der Luft. Der Apostel Paulus beschreibt denselben Horizont, wenn er davon spricht, dass unser Ringen nicht gegen Fleisch und Blut geht, sondern gegen die Herrschaften und die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geistlichen der Bosheit in der Himmelswelt. Gebet wird hier nicht als fromme Übung zur inneren Beruhigung gezeichnet, sondern als Teilnahme an einem Gerichtsvollzug, der von Christus bereits rechtlich erwirkt wurde. Es ist ein Stehen auf der Seite des gesprochenen Urteils über den Fürsten dieser Welt, ein Festhalten an Gottes Zusagen, auch wenn die sichtbare Lage noch vom Widerstand des Feindes geprägt ist. Offenbarung 12 verbindet diesen geistlichen Kampf mit einem lauten Ruf im Himmel, nun ist gekommen das Heil und die Kraft und das Königreich unseres Gottes und die Macht seines Christus, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Wo der Verkläger aus der Himmelswelt hinausgestürzt wird, gewinnt das Königreich Gottes in neuer Weise Raum. Gebet ist deshalb zugleich sehr schlicht und unendlich gewichtig. Es kann in einem Zimmer, im Bus oder auf einem Krankenhausflur geschehen und reicht doch in die Himmelswelt. Es ist ein Sichstellen auf Gottes Seite, wenn Anklage, Mutlosigkeit oder Lüge drängen, ein inneres Mitsprechen, wenn der Wille Gottes im Licht der Schrift erkannt ist, aber im Sichtbaren noch angefochten wird. Wenn Jesus seine Jünger lehrt zu beten, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde, dann bezieht er sie in genau diesen Krieg ein. Sie sollen mit ihrer Stimme und ihrem Leben zu einem Widerhall dessen werden, was im Himmel schon beschlossen ist, damit es auch auf der Erde Gestalt gewinnt. Wer so auf den Kampf durch Gebet schaut, wird darin weniger eine Pflicht und mehr eine Teilhabe an Gottes Weg sehen. Es gibt Zeiten, in denen Gebet trocken ist, Fragen offen bleiben und die sichtbare Lage sich kaum verändert. Gerade dann kann der Blick auf Daniel, auf den Krieg im Himmel und auf den hinausgeworfenen Verkläger stärken, kein aufrichtiges Rufen zu Gott, das sich an seine Zusagen klammert, bleibt ohne Wirkung, auch wenn die Reaktion nicht sofort erkennbar ist. In dieser Perspektive wird selbst das fragende, ringende Gebet zu einem Teil der Wegbereitung für das Kommen des Königreichs, zuerst in der eigenen inneren Welt, dann in der Gemeinde und schließlich in der Geschichte. Es ist ein stilles, aber kostbares Vorrecht, mit der eigenen Stimme an jenem Tag mitgewirkt zu haben, an dem der Ruf ertönt, nun ist gekommen die Königsherrschaft unseres Gottes. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Kraft und das Königreich unseres Gottes und die Macht seines Christus, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Der Blick hinter den Vorhang, den Daniel 10 und Offenbarung 12 gewähren, kann dem persönlichen Gebetsleben neues Gewicht verleihen. Anstatt Gebet vor allem an Gefühlen, Ergebnissen oder äußeren Veränderungen zu messen, darf es als Beteiligung an einem größeren, unsichtbaren Geschehen verstanden werden. Wer sich in seiner Schwachheit immer wieder Gott zuwendet, sein Wort ernst nimmt und gegen Anklage und Resignation innerlich an seinem Urteil über den Fürsten dieser Welt festhält, steht nicht am Rand, sondern mitten im geistlichen Krieg. So wird das oft unscheinbare Gebet zu einem versteckten, aber wirkungsvollen Beitrag für das Kommen des Königreichs, ein Beitrag, den Gott sieht, auch wenn ihn sonst niemand wahrnimmt. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz bereits das endgültige Urteil über Satan gesprochen hast und dass du dein Volk in dieser Zeit als eine helle, von dir geliebte Frau versammelst. Stärke in uns den überwinderischen Geist des Mannkindes, damit wir nicht für unser eigenes Wohl, sondern für deine Absicht leben und durch Glauben und Gebet an deiner Seite stehen. Wo Anklage, Furcht oder Entmutigung unsere Herzen bedrücken wollen, lass uns deine vollbrachte Erlösung und deine Autorität neu ergreifen, damit deine Wahrheit lauter spricht als jede Stimme des Feindes. Richte unseren Blick auf das kommende Königreich aus, damit wir in der Wirklichkeit deines Reiches leben und voller Hoffnung auf den Tag warten, an dem deine Herrschaft offenbar wird und jede Macht der Finsternis weichen muss. Bewahre uns in dieser Hoffnung und fülle uns mit der Freude, an deiner himmlischen Strategie beteiligt zu sein. Amen.